Von Wum bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Da ist niemand hingegangen und hat gesagt, das muss jetzt sein, sondern umgekehrt. Die Frauen haben das letztendlich selber initiiert.
Und haben viele, glaube ich, auch gemerkt, ja, also so langweilig ist Frauenfußball ja gar nicht.
Was von dort, vom Verbot bis zum jetzigen Status des Frauenfußballs passiert ist, das ist gigantisch.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Wum bis Z. Heute wird's sportlich. Ich freue mich sehr. Wir haben eine Gästin da. Wir sprechen über das wichtige Thema Frauenfußball in Bremen, weil wir auch ein bisschen im EM-Fieber sind. Also ich glaube, meine Gästin mehr als ich. Und deswegen begrüße ich heute Ulrike Haufe, ehemalige Landesfrauenbeauftragte und Maler Jürgens. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Moin.
Schön, dass ihr da seid. Wisst ihr eigentlich, in welcher Generation ihr seid? Das habe ich nämlich gar nicht aufgeschrieben. Also wir haben jetzt ja, glaube ich, mindestens drei Generationen hier. Ich bin Generation X. Und
keine Ahnung, wie meine Generation heißt. Man hat sie überhaupt noch nicht zu meinem Zeitpunkt eingeteilt.
Ja.
Aber ich bin 73 Jahre alt.
Ja.
Keine Ahnung, wie die Generation heißt.
Ich kann mal gucken. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall Gen Z bin. Da gab es ja...
Du wirst auch Boomerin sein dann.
Ich kann gut sein bei den Boomern.
Ja, 73.
So wie Glennis.
Also ja, dann Jahrgang 51
Irene.
Ist das, ne?
Ja. Ja, das finde ich so toll, weil wir es heute wirklich geschafft haben, drei Generationen zu haben zusammen. Und ich stelle die Fragen, weil ich bin am wenigsten im Fußballthema drin. Genau. Ulrike, es ist jetzt nichts Neues, denn wir beide haben auch schon ein Interview veröffentlicht auf den Frauenseiten zum Thema Frauenfußball. Und du bist wirklich, das kann man so sagen, eine starke Stimme für die Frauen in Bremen und auch für die Sportlerinnen in Bremen. Und ja, du hast dich total eingesetzt für die Sichtbarkeit des Frauenfußballs. Es wissen aber immer noch nicht alle und ich glaube, man muss es oft genug wiederholen. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, über deine Motivation?
Eigentlich war die Motivation weinende Mädchen. Also als ich noch im Amt war als Landesfrauenbeauftragte, kamen Mütter mit ihren Töchtern und haben gesagt, also diese Töchter dürften jetzt nicht mehr weiter bei Werder spielen, weil sie hätten jetzt ein Alter erreicht, wo die Mädchen dann ausgesondert werden. Und dann durften die Jungs nur weiterspielen, vom Alter her, aber die Mädchen nicht. Und die wären total traurig und würden gerne weitermachen. Das war eigentlich, ehrlich gesagt, der Startschuss dafür, dass ich gedacht habe, also weinende Mädchen finde ich ja ganz unmöglich, das geht gar nicht, dass sie weinen und irgendwas, was sie gerne wollen, nicht tun dürfen. Und dann sind wir eher systematisch auf die Pirsch gegangen, warum ist das eigentlich so, warum müssen Mädchen, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das
ja,
war.
Ja, wann war das eigentlich genau?
Also es war in den, muss man gerade so schlichtweg sagen, aber noch in den 90er Jahren.
Das ist krass.
Ja, ja, ich bin ja 94 in mein Amt gewählt worden, also muss es auf jeden Fall danach gewesen sein. Und letztendlich hat es viele, viele Jahre gedauert, dass wir das haben, was wir jetzt haben. Aber vielleicht zu dem Beginn nochmal. Wir sind dann relativ systematisch rangegangen, haben gesagt, wie kann das eigentlich sein? Und dann gab es relativ viele Argumente von Werder, wieso das richtig ist. Also Platzprobleme, Umzugsthematiken, Toiletten. Also all diese ganze Palette, die man ja so kennt.
So eine Blaupause für alle möglichen, die immer genutzt wird.
Ja, auch bei den Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern waren dieselben Argumente. Und dann dachte ich so, das kann es eigentlich irgendwie alles gar nicht sein. Und es gab ja auch in der Zwischenzeit durchaus schon Frauenfußball in anderen großen Vereinen, aber noch nicht viel. Und wir sind dann hinterhergestiegen und das letzte Argument, und das Ganze lief dann auch medial. Also wir haben eine große Ausstellung gemacht. Wir haben auch das unglaubliche Villeroy und Boch-Service für die damaligen Weltmeisterinnen, das zweite Wahl-Service, haben wir ausgestellt. Wir haben eine Foto- und sonst wie Ausstellung gemacht. Wir haben eine Dokumentation gemacht zu all dem, weil wir wollten eigentlich das Thema hochziehen. Dann wir haben gesagt, das ist ja nicht nur ein Bremen-Werder-Thema, sondern das ist ein grundsätzliches Thema, Frauen irgendwie bei bestimmten Sportveranstaltungen auszuschließen, geht ja gar nicht. Und es entstand, genau, du hast hier gerade die Karte gefunden, die wir damals auch hatten. Das stimmt, da steht ja wahrscheinlich sogar drauf, wann das war.
Das war 2006, eine Ausstellung.
Das war dann 2006. Aber davor waren schon viele Jahre Recherche, aber immer mal wieder. Also nicht so ganz konsequent. Und dann das war ein Durchbruch, muss ich sagen, von Radio Bremen, eine Sendung, wo Herr Vogt, das war der damalige Chef der Sportredaktion von Radio Bremen, mich eingeladen hat und Klaus-Dieter Fischer, KDF, wie er ja auch dann unter Fachleuten heißt, der damals derjenige war, der bei Werder angeblich das unbedingt nicht wollte. Mhm. Interessant war, dass Vogt zu KDF sagte, ins Mikro rein, also bei Frau Haufe müssen Sie aufpassen, weil die kennt Fußball, die hat Ahnung. Also die kann aktives und passives Abseits erklären und alles. Also da kommt man jetzt hier nicht mit einfachen Argumenten. So war es dann auch. Wir haben eine ganze Stunde heftig debattiert. Und diese Sendung hat dann nochmal eine Öffentlichkeit gefunden, die ja nochmal anders ist, als eine Gleichstellungsstelle provozieren kann. Und wir hatten damit eine deutliche Unterstützung, auch muss ich sagen, hier so in der bremischen Öffentlichkeit auf einmal, die vorher so nicht da war. Da war es so ein Nischenthema. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt müssen wir irgendwie konsequenter noch sein. Und ich war ja dann Mitglied geworden, weil ich merkte, wenn ich nicht Mitglied von Werder bin, komme ich nicht durch. Mhm. Also ich bin Mitglied geworden. Und dann habe ich gesagt, auf der nächsten Aufsichtsratssitzung werde ich, oder Mitgliederversammlung, gar nicht Aufsichtsratssitzung, Mitgliederversammlung werde ich sprechen und werde das einfordern. Weil das letzte Argument war nämlich das, dass die vielen Vereine, die Bremen ja hat, wo Mädchenfußball stattfindet, leer laufen würden, wenn Werder so etwas tun würde. Also ein Frauenteam bilden. Absurd, ja? Weil natürlich laufen dann noch viel mehr Mädchen in die ungefähr 20, heute noch übrigens, ungefähr 20 Vereine, die das Land Bremen hat, wo Mädchenfußball stattfindet. Da laufen natürlich noch mehr rein, wenn sie eine Durchstiegsmöglichkeit zu Werder haben. Ja? Also absurd, kann ich nur sagen. Und wir haben, damals war Aufsichtsratsvorsitzender Willi Lemke. Und ich saß ja in der Staatsräterunde und es war die damalige Struktur von Werder war so, dass Menschen der Regierung, also entweder Staatsräte oder auch Senatoren, auch mit in den Aufsichtsorganen waren. Und dann habe ich gesagt, so bei der nächsten MV rede ich, wehe, ihr fallt mir in den Rücken, das weiß ich noch wie heute. Und dann, 14 Tage vor der Mitgliederversammlung, hat Willi Lemke das durchgewunken, dass Frauenfußball bei Werder entschieden worden ist. Und diese Geschichte hat er auch bei meiner Verabschiedung im Rathaus nochmal coram publicum bei 450 Menschen erzählt. Als gefragt worden ist, wie ist eigentlich die Methode Haufe, wie setzt die sich eigentlich durch? Und dann hat er diese ganze Geschichte erzählt, was ich total toll fand, muss ich sagen. Und jetzt muss ich eine Lanze für KDF, also Klaus-Dieter Fischer, brechen. KDF ist von dem Widerständler, also das war immer das Argument auch, ja, dann haben sie ihre Tage, dann können sie nicht, wenn irgendwie, oder sind unpässlich und weiß der Dackel was alles. Sie hatten auch Erfahrung. Also auf Deutsch gesagt, es gab ja Erfahrung mit Frauenfußball. Da haben wir uns übrigens auch durch unsere Recherche dran gekommen. Es hat niemand erzählt. Es gab Frauenfußball in Bremen, ja. Mhm. Und es wurde abgeschafft. Es wurde abgeschafft, weil angeblich eine solche Fluktuation da war und im Grunde keine Kontinuität. Wir hatten andere Gerüchte gehört, die unangenehmer waren, dass es Übergriffe gegeben hat. Niemand hat das aufgeklärt, ob es das wirklich gab. Aber im Grunde gab es für KDF eine Geschichte, die für ihn so unangenehm war, dass er zu dem Widerständler wurde. Aber es wurde 180 Grad, ist er heute der absolut größte Befürworter und wirklich Fan auch. Und das muss ich auch sagen, ganz, ganz glaubwürdig der größte Befürworter und hat auch in einem Buch, was er herausgebracht hat, auch diesen Prozess, also dieses, was wir da zusammen gemacht haben, hat er auch dokumentiert. Also das finde ich auch wirklich großartig, dass so jemand das nicht vertuscht, dass das alles irgendwie sehr kritisch war, sondern das steht auch jetzt richtig in einem Buch, was er herausgebracht hat, dass wir das irgendwie wir als Frauen durchgesetzt haben.
Mhm. Wow, mega interessant. Also ich habe mir dein Interview auch durchgelesen, tatsächlich mit den Frauenseiten. Und da hattest du das ja schon so ein bisschen angeschnitten und sowas. Aber so dieses ganze Komplex und diese dünnen Dimensionen, die wurden da gar nicht so klar. Das ist schon sehr, sehr krass.
Naja, es ist trotzdem so ein Nebenthema gewesen von uns. Also, aber wie das so ist, Sport und auch Fußball in Bremen kriegt natürlich eine größere Bedeutung, ist ja eine andere Blase, als wenn wir uns für Gleichberechtigung in Betrieben einsetzen. Ja, unser Job war eigentlich ein anderer, das war unser Nischenthema. Aber das Nischenthema kriegt eine große Prominenz. Ne?
Ja, die Gefühle sind da ganz anders, ne, beim Thema Sport und Fußball gerade ist so emotional.
Ja, es ist emotional und auch so identifizierend, ja. Auch die Stadt ist ja komplett identifiziert. Und ich muss einfach meinem verstorbenen Bruder danken, der war ein ganz bekannter Sportreporter, der war 3 Jahre älter und hat mich mitgenommen, ja. Also ich habe gelernt, ich habe Fußball gelernt. Ich habe neben dem gesessen, wie der dann gequasselt hat über diesen Ball, der da rollt, ja. Und er hat mich nach London mitgenommen. Erster FC Köln gegen Tottenham Hotspurs im Wembley-Stadion. Saß ich überall, ja. Also ich habe einfach deswegen Ahnung, nicht weil ich persönlich Fußball gespielt habe, habe ich gar nicht, sondern ich habe von meinem Bruder schlichtweg profitiert. Und diese ganzen Reporter, die kannten natürlich meinen Bruder und die wussten es, die Haufe Ahnung hat, weil sie diesen Bruder hatte, den Armin Haufe.
Ja, sie wussten, von wem du gelernt hast quasi. Ja.
Von dem Besten.
Ja, hat dir dann wahrscheinlich auch ein bisschen Kredibilität gegeben.
Ja, unbedingt. Ich bin sicher, ohne meinen Bruder hätte ich diese Durchsetzungsfähigkeit, die ich quasi als Persönlichkeit durchaus habe, aber in dieser Szene wirklich, glaube ich, nicht so gehabt, ja. Und ich kenne darüber Gerd Delling, ich kenne diese ganzen Typen auch über meinen Bruder, ja.
Ja, wahrscheinlich auch damals brauchte man dann leider auch in dieser Szene eher so einen Mann, der hinter einem steht, der einem noch ein bisschen Glaubwürdigkeit schenkt.
Ja, zu dem Zeitpunkt hat er schon gar nicht mehr gelebt, aber ich hatte ja im Grunde einen Teil seiner Aura mit.
Ja, und, ja, klar.
Ich bin aber sicher, und da ist deine Frage schon berechtigt, ohne das glaube ich nicht, dass es so relativ leicht dann wurde. Es hat eine irre Zeit gebraucht, aber eigentlich am Schluss war es dann leicht.
Ja.
Ja, du bist ja auch, hast ja auch recherchiert, Maler, so ein bisschen zum Thema eigentlich Diskriminierung im Sport. Was sind da jetzt zur jetzigen Zeit so deine Eindrücke? Hast du da so ein paar Blitzlichter?
Ja, also es ist natürlich ein sehr großes Thema und ganz allgemein. Ja. Es gibt natürlich immer noch in jeder Sportart und auch zu jeder Diskriminierungsform immer noch Diskriminierung, weil das halt einfach auf so einem krassen System aufgebaut ist. Ich habe mich natürlich viel mit Frauenfußball beschäftigt, weil ich da auch gerade in den letzten 2 Jahren so auch ein Interesse für mich gefunden habe. Es gibt, also man sieht das ja auch hier immer noch, es gibt natürlich immer noch große Diskriminierung im Frauenfußball. Ich muss aber auch ehrlich sagen, für mich und mein Gefühl, und ich habe auch recherchiert, es gibt ein paar Statistiken dazu, dass vor allem die mediale Sichtbarkeit des Frauenfußballs enorm zugenommen hat.
Unbedingt.
Genau, so gerade nach der, das war die EM, die 2022 stattgefunden hat, da fand ja auch parallel die WM der Männer statt in Katar und das wurde ja so ein bisschen boykottiert. Und dann haben alle gesagt, okay, das Ausweich-Event quasi dazu ist halt die Frauen-EM. Und dann haben viele, glaube ich, auch gemerkt, ja, also so langweilig, in Anführungsstrichen, ist Frauenfußball ja gar nicht. Da geht es ja auch genauso schnell und genauso ruppig teilweise auch einher wie bei den Männern, was ja viele Argumente gewesen ist, so gegen den Frauenfußball, dass das so eher noch Amateursport ist und nicht so, dass die immer noch nicht in einer Liga mit den Männern spielen. Und dann, ich glaube, dann auch nach der WM letztes Jahr haben viele dann gemerkt, eigentlich schon. Also das ist gleiches Niveau, mega spannend und auch ja berechtigter Profisport.
Also das ist auch meine Erfahrung, weil in meinem Bekanntenkreis gibt es so richtig so fundierte Männerfußballtypen, ja, die früher dann so ungefähr mir die Nase gezeigt haben, wenn ich gesagt habe, ich setze mich für Frauenfußball ein, ja. Das sind dieselben, sind heute absolute Fans und sagen, es ist viel spannender, weil die Frauen spielen wenigstens richtig. Also die haben eine andere Art und die rüpeln nicht so dolle, ja. Die Spielzüge sind irgendwie interessanter und so weiter und so weiter. Also es gibt wirklich, die haben sich alle gedreht. Und ich finde, diese mediale Aufmerksamkeit war ja so irre, weil die deutschen Männer haben ja so grottenschlecht gespielt.
Auch das, ja.
Und parallel dazu, fast zeitlich parallel, machen die Frauen da so eine super Serie dahin. Mhm. Und das hat unglaublich viele überzeugt.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube wirklich, das war nochmal so ein richtiger Turn. Und man sieht das ja auch jetzt bei den Bundesligaspielen, dass die auch einfach medial viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die werden auch im Free-TV teilweise gezeigt. Ich habe gelesen, beim Weltfrauentag oder so wurden, glaube ich, alle Spiele an dem Spieltag im Free-TV gezeigt, sodass jeder die gucken konnte. Oder halt hier bei uns im Stadion durften die Frauen ja auch mal gegen Köln spielen. Und ich meine auch gegen Frankfurt.
Oder wir waren doch auch, wir haben uns doch auf dem Spiel getroffen,
genau.
Ulrike, bei genau. Also Freiburg, stimmt. Oder?
Ja, Freiburg war das und dann genau. Köln.
Mhm. Stimmt, nicht Frankfurt, mhm. sondern Freiburg. Freiburg und gegen Köln.
Und das war eine irre Stimmung.
Oh, also ich meine, das so toll.
Ja, das ist echt? Eine andere Stimmung. Einmal in dem Zuschauerraum sind viel mehr nicht nur Frauen, sondern Familien. Mhm. Also auch viele Kinder und so. Mhm. Also ganze Familien sind da. Und es hat gar nicht dieses, was ich fürchterlich finde, diese Bierhumpen-Atmosphäre. Ach, ja. Ja. Mhm. Also Bratwurst und Bierhumpen. Und zwar so viele möglichst, dass man irgendwie bald dann vom Stuhl kippt, sondern das hat ein ganz anderes Spirit. Und das sagen aber auch wieder all die, die das vorher nicht glauben wollten, ja. und da hingegangen sind. Mhm. Also die Frauen und all das, was damit zu tun hat, überzeugen durch das, wie sie es gemacht haben. Das mhm. finde ich so toll daran. Ja?
Ja.
Da ist niemand hingegangen und hat gesagt, das muss jetzt sein, sondern umgekehrt. Die Frauen haben das letztendlich selber initiiert, mhm. durch ihr So-Sein, wie sie das alles spielen und auch wie natürlich dann auch Werder das beworben hat, das muss man ja auch sagen.
Ja.
Aber natürlich, dein Versprecher war ja gut, ne? Die Frauen dürfen einmal im Jahr genau, im ja. großen Stadion spielen. Ja, die Kulisse ist dann nicht voll, aber es waren doch so viele, dass ich finde,
also schon
beeindruckend
trotzdem,
ja. viele, dass man sagen. Vielleicht mal über mehr als nur einmal im Jahr reden kann. Ne?
Und die Fankurve, die haben genauso 90 Minuten lang sind die da gehopst und haben gebrüllt. Andere, die bei den anderen Spielen sind, sagen mir, die haben ganz genauso.
Das stimmt.
Ja, ja, glaube ich.
Ich war jetzt auch beim Pokal, also in Köln. Zweites Mal, also diesmal der Pokal war es ja ausgetragen worden zwischen Bayern München und Wolfsburg. Wolfsburg hat gewonnen, wurde übrigens viel mehr unterstützt aus dem, was ja auch normal, sag ich mal jetzt im Moment, von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Da war es auch so, aber das komplette Müngersdorfer Stadion war rappelvoll. Ja, es war komplett, das ist auch so groß mhm. wie unseres hier oder vielleicht sogar noch größer, weiß ich nicht. Es war rappelvoll und davor, vor diesem Stadion, ist eine Riesenplatz vor dem Müngersdorfer. Da haben 1000 Mädchen verschiedenste Fußballturniere austragen dürfen. Also oh. die, das war der ganze
Wie
Tag.
Cool. Stimmt, davon habe ich gehört.
Ja,
ich.
Der ganze Tag war da. Och. Das war so toll. Oh. Ja, eine Stimmung, unglaublich. Draußen eine tolle Stimmung, drinnen eine tolle Stimmung. Und da sieht man, was möglich ist, wenn man es will. Also ja. das finde ich an der Stelle, neben dem, dass wir jetzt schwärmen können, wie toll ist das, ist das Wichtige, sich zu fragen eigentlich, ja, wie kriegt man das eigentlich hin?
Genau. Das wäre meine Frage gewesen, weil ist das, kann man es so umdrehen? Wenn ich dich fragen würde, ja, was ist deiner Meinung nach gut für mehr Sichtbarkeit, würdest du sagen, ja, man kann es umdrehen. Also man nimmt immer die große Bühne und damit kommen dann viele. Oder was wären jetzt die Schritte, ne, für mehr Sichtbarkeit?
Also ich kann auch nur mutmaßen, ehrlich gesagt, aber ich würde schon sagen, also ich meine, dadurch, dass wir jetzt oder dass Werder mit den zum Beispiel mit den Stadionspielen so die Sichtbarkeit einfach mehr erweitert hat und das Ganze angegangen ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn die Werder-Frauen also mehr als einmal in der Saison und vielleicht nicht nur in der Länderspielpause oder sonst was im Stadion spielen dürfen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die kommen. Weil ich glaube, vielen geht's auch, also natürlich vielen geht's um den Fußball, wenn sie ins Stadion gehen, aber vielen geht es auch um diese Stimmung. Also ich merke das selber, ich gucke so auf Fußball und sowas, mir macht das auch Spaß, aber wenn ich im Stadion bin, dann werde ich nochmal so viel mehr mitgerissen von dieser ganzen Stimmung und den Gesängen. Ich stehe dann meistens auch in der Auskurve und man wird ja dann von rechts und links und alles mitgerissen und wenn man dann mitsingt und mitschreit, dann hat man nochmal viel größeren Bezug dazu und ich könnte mir vorstellen, dass es auch viel, also sehr gut angenommen werden würde, wenn die Werder-Frauen halt öfter da spielen würden, weil man hat gesehen, es klappt und vielleicht wird das Stadion nicht sofort ausverkauft sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn es so etabliert ist, schon so peu à peu immer mehr Menschen kommen und dann halt der Frauenfußball hier in Bremen und eventuell dann auch in ganz Deutschland ja mehr etabliert werden könnte.
Ich meine, man muss ja sich da auch ehrlich machen an so einer Stelle, das kostet ja alles Geld. Und wie so häufig regiert Geld und diese Geldströme regieren dann eigentlich das, die Entscheidungen. Ein Argument, und wahrscheinlich ist an dem auch richtig was dran, ist, eine solche Event im großen Stadion kostet natürlich irgendeine Summe X. Ich habe keine Ahnung, welche. Ja, aber die wird was kosten, da bin ich auch sicher, dass es das ist. Ja? Und man hat uns ja allen, die wir dort bei den Frauenspielen dabei waren, den beiden, hat man ja eine sehr deutliche Vergünstigung auch ermöglicht. Das heißt, wir haben ja überhaupt nicht den Preis bezahlt für eine Karte, der normalerweise, sag ich mal, bei den Männerspielen zu bezahlen ist. Das heißt schon, dass ich vermute, ohne es wirklich jetzt belegen zu können, dass das ein Zuschussgeschäft ist. Aber auch da wäre ich jetzt sehr viel konsequenter und würde sagen, dann will ich wissen, wie viel. Ja. Also ich will wissen, wie viel ist es denn ein Zuschussgeschäft und ist das, was sich dann als quasi Defizit herausstellt, ist es das eventuell wert, was man dafür kriegt? Ja? Ja. Also es gibt ja Investitionen, die man tut, auch damit man im Grunde etwas provozieren kann, irgendetwas weiterbringen kann. Das kann ich nicht beantworten, aber es wäre mit Sicherheit mal interessant rauszukriegen, wie eigentlich diese Berechnungen aufgestellt werden. Mhm.
Ja, aber ich glaube, also ich meine, diese Investition wurde ja schon einmal getätigt und ich könnte mir vorstellen, also man muss ja das jetzt nicht schon so auf so einem großen Level machen, aber wenn man, weiß nicht, die Frauen halt zweimal ins Werder-Stadion lässt oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass es sich im Endeffekt rentiert.
Doch, ich kann es mir auch vorstellen, aber ich finde immer, es ist gut, man hat eine Grundlage, auf der man debattiert. Und dann kann man sagen, ich will jedes fünfte Spiel oder ich will nur zwei im Jahr, wenn ich irgendwie weiß, wie sind die Realitäten. Wir lesen heute im Weser-Kurier, dass Herr Filbri mitteilt, dass Werder richtig gut verdient hat. Ist ja unbenommen wunderbar und gut. Das, was sie verdienen, verdienen sie im Männerfußball. Weil da natürlich, oder hauptsächlich, glaube ich, im Männerfußball, ich glaube nicht, dass sie in den anderen Sportarten, die Werder auch alle hat, da besonders viel verdienen. Also dann muss man mal gucken, wie eigentlich diese Zusammenhänge alle sind. Und wenn ich die weiß, kann ich auch noch mal anders argumentieren.
Ich fände es ja noch mal spannend, gibt es denn die Spiele auch in der Kneipe, Frauenfußballspiele?
Boah, das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten. Weil der Frauenfußball wird ja auch oft, da bin ich jetzt auch gar nicht so.
Wenn es im Free-TV ist, dann ist es nicht so interessant für die Kneipen, weil das ist der Grund, warum man dann in die Kneipe geht, oder?
Ja, also, obwohl ich glaube, gerade im Free-TV wäre es dann interessant für Kneipen, weil ich meine nämlich, dass der Frauenfußball auf einer anderen Plattform gestreamt wird als der Männerfußball. Das heißt, man müsste sich zwei Plattformen, also es war auf jeden Fall mal so, man müsste sich zwei Plattformen quasi kaufen oder mieten, damit man halt auch den Frauenfußball gucken kann. Und das ist für viele Menschen natürlich nochmal eine Hürde, den Frauenfußball zu schauen und auch für die Kneipen, weil die müssten dann ja auch zwei Abos abschließen. Und dann müsste man schauen, ob sich das für die Kneipen rentiert oder nicht.
Also ich weiß es auch nicht, weil ich nicht in Kneipen Fußball gucke. Ich bin mir relativ sicher, dass die, aber das ist eine Vermutung, muss ich auch wirklich sagen, dass die Spiele, die in der ARD oder im ZDF übertragen werden, das sind ja dann die wichtigen wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, dass die vielleicht doch auch gezeigt werden. Das kann ich mir zumindest vorstellen. In der Zwischenzeit, also früher sicher nicht, aber seitdem die so gut sind, kann ich mir das vorstellen.
Ja, das könnte ich mir
aber auch vorstellen. Aber es ist eine Recherche, schon wieder.
Total.
Ich bin gerade am gucken, wo man, weil ich meinte, ja genau, also die FIFA-Frauen-WM, die gibt es im Free-TV, also bei der ARD und so. Frauenfußball, aber das ist ja mit dem Männerfußball auch im Moment so, mit dem Stream, die sind auch aufgeteilt. Also du kannst irgendwie freitags und sonntags auf der einen Plattform gucken und samstags auf der anderen Plattform. Das ist, ich glaube,
das ist eine Parallelwelt, dieses ganze Sportfernsehen. Und dann ist es aber immer noch nicht Basketball, USA Basketball oder American Football oder so. Das muss dann auch wieder extra.
Ja, also ich weiß ungefähr, dass die Bundesliga, wie gesagt, in zwei Anbieter, glaube ich, aufgeteilt ist. Ich kann nicht herausfinden, leider, welche Spieltage bei welchem Streamingdienst gezeigt wird. Aber so wie ich herausgefunden habe, wird nämlich mittlerweile auch der Frauenfußball bei einem von den beiden Streaming-Anbietern gestreamt. Das heißt, da würde die Hürde nicht mehr bestehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, das war auf jeden Fall mal anders. Und dann entscheiden sich natürlich viele Leute für den Männerfußball, weil um den Frauenfußball steht ja immer noch so eine große Stigmatisierung. Und dann denken sich viele Leute, es lohnt sich ja vielleicht gar nicht, dieses Abo auch noch abzuschließen. Aber das ist ja, da sieht man ja auch schon mal wieder den Wandel. Weil ich meine, ich habe da so am Rande auch was mitbekommen, dass es da eine Aufmerksamkeit zu diesem Streaming-Anbieterwechsel gab. Mhm. Dass sich viele da aufgeregt haben, dass halt die Frauenbundesliga bei einem anderen Streaming-Anbieter gestreamt wurde, der jetzt auch nicht viele ZuschauerInnen hatte wohl. Ja, aber wie gesagt, da kann man ja den Wandel nochmal sehen, dass die mediale Aufmerksamkeit nochmal mehr auf das Frauenfußballthema gelenkt wird, beziehungsweise vielleicht auch wichtiger in der Gesellschaft wird.
Ja, das wäre jetzt auch nochmal so als Überblick die Frage, wie ist da ja die Generationenwahrnehmung? Also kann man da noch was feststellen oder vielleicht auch, Ulrike, bei dir habe ich rausgehört, dass vielleicht jetzt auch Leute umgestimmt worden sind im Laufe der Zeit.
Unbedingt, unbedingt. Ja. Also es gibt wirklich eine sehr viel größere Unterstützungshaltung dem Frauenfußball gegenüber. Früher, das war ja verboten, also Frauenfußball war verboten. Es ist nicht, dass man jetzt hier sagen kann, da gab es nicht genug oder irgend sowas, sondern es war schlichtweg verboten. Der DFB hatte ein Verbot ausgesprochen. Und dieser Weg von in den 70er Jahren bis jetzt dahin, das klingt zwar irre, aber es ist gar nicht so lang. Also die 70er Jahre bis jetzt, das sind 50 Jahre. Was von dort, vom Verbot bis zum jetzigen Status des Frauenfußballs passiert ist, das ist gigantisch. Und ich will das auch nicht kleinreden. Mhm. Was jetzt passiert, ist natürlich auch die Frage, und ich glaube, das werden die nächsten Themen auch sein. Wie werden eigentlich die Sportlerinnen bezahlt? Mhm. Die Sportlerinnen haben auf jeden Fall bis jetzt ein deutlich geringeres Einkommen als den Männerfußball. Wenn man darüber spricht, mit denen, die das auch entscheiden, kriegt man immer wieder das Argument, ja, weil natürlich darüber auch nicht so verdient wird. Aber da ist ja immer die Frage, wo ist Henne-Ei oder Katze, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. Also wie kriegt man eigentlich diesen Point of Return hin? Wobei ich jetzt überhaupt nicht will, dass da jetzt diese Millionärinnen geboren werden. Aber es ist trotzdem eine Ungleichheit, die in der Form irgendwie, glaube ich, nicht okay ist. Die Werder Bremen Frauen sind in der Zwischenzeit so unterstützt oder so bezahlt, dass sie nicht zwingend arbeiten gehen, also zusätzlich noch erwerbstätig sein müssen. Ist noch gar nicht lange her, dass das gar nicht anders möglich war, dass sie mussten in jedem Fall noch irgendwie Geld nebenbei verdienen. Ja, das hat sich positiv verändert, das muss man schon deutlich sagen. Aber natürlich gibt es irre Spannen. Und wenn wir nach Skandinavien gucken oder in die USA, da gibt es eine ganz klare Ansage, Equal Pay. Ja, also berühmt ja die Spielführerin in den USA. Aber auch die Norwegerinnen und Norweger, da haben ja die Männer von sich aus gesagt, Equal Pay. Mhm. Also die Männerfußball, die Nationalmannschaft, ja, hat gesagt, das kann nicht wahr sein, dass wir, wenn wir in der EM oder wo auch immer so und so weit kommen, das und das Geld kriegen und die Frauen, wenn sie genauso dahin kommen oder weiter, erheblich geringeren Teil auch kriegen als Bonus. Also das ist dann nicht das Monatsgehalt, sondern dann ist es im Grunde etwas, was man bekommt, wenn man im Grunde etwas schafft. Und ich habe euch am Anfang ja schon gesagt, früher haben die wirklich ja, weil sie Meisterin wurden, haben die wirklich Klasse 2 Villeroy und Bochgeschirr gekriegt. Unglaublich, ja. Aber gemessen daran sind wir auch schon ganz woanders. Ja, nur trotzdem gibt es nach wie vor eine Riesenspanne zwischen dem, was es bei den Männern und bei den Frauen gibt. Und da weiß ich nicht wirklich, wie es passieren kann, außer die Spielerinnen und Spieler, in Norwegen muss man sagen, auch die Männer ganz stark, machen eine eigene Entwicklung da auch durch, dass sie in diese Forderung geraten, Equal Pay. Und natürlich muss dann auch müssen dann auch die Sender, die irgendetwas aufnehmen wollen, die ja zahlen dafür, dass sie das tun, müssen dann natürlich auch nicht einen Unterschied mehr machen dürfen zwischen dem, dass sie Männer und Frauen jeweils einfach auch produzieren. Das ist ja auch nicht bei der Leichtathletik-EM, die wir gerade erlebt haben, die hochgradig spannend war. Da wird ja auch nicht, wenn Malaika Mihambo ihre 7,22 Meter gesprungen ist, dann kriegt ja der Sender nicht wenig, muss der Sender nicht weniger bezahlen, als wenn unser Hochspringer es nicht geschafft hat, über mehr als 2,12 Meter zu kommen. Also das ist im Fußball immer noch sehr tradiert.
Ja, glaube ich. Also
im Tennis gab es doch auch irgendwann die große Geschichte.
Ist es auch, nach wie vor. Aber auch im Tennis hat es sich angeglichen. Also es gibt einen Prozess der Angleichung. Mhm. Der ist auch noch nicht beendet. Ja? Also den gibt's. Ich weiß jetzt im Moment nicht, wie es zwischen den, also wie die Differenz zwischen den Tennisspielerinnen und den Tennisspielern ist. Wir wissen nur, dass es sich deutlich verringert hat dort. Mhm. Das war auch für ein Appel und ein Ei früher. Und das ist nicht mehr so. Die verdienen schon durchaus auch oder kriegen, wenn sie dann irgendwie, was weiß ich, ein Turnier gewinnen, kriegen sie durchaus auch die Frauen eine ganze Menge. Und die haben aber ja doch nicht weniger geschuftet als die Männer. Also,
ja, auf jeden Fall.
Und das ist wirklich, ja, also das ist immer noch, und in Geld drückt sich was aus, haben wir immer gesagt. Wir haben immer gesagt, auch in der Erwerbsarbeit, in Geld drückt sich auch aus, was man jemandem an Wertschätzung für das, was sie tut, eigentlich entgegenbringt. Das sagen wir auch bei Erzieherinnen. Wieso Erzieherinnen weniger verdienen als ein Müllwerker? Ja, das, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber zu meinen damaligen Zeiten war das so. Wobei ich immer die Müllwerker gar nicht schlechter bezahlt haben will, aber die Erzieherinnen irgendwie mindestens gleichwertig. Das ist etwas, wo man auch eine Wertigkeit zuschreibt, und so ist das auch in der Sportwelt, ne?
Ja, ich finde auch, durch die Bezahlung, und ich sage nicht, also das, was Männer Fußballer verdienen, ist ja teilweise also wirklich abartig hoch. Ich sage nicht, dass die Frauen halt auch so Unmengen an Summen verdienen sollen, aber eben so, dass sie auch gut für sich leben können und gut ausgesorgt sind. Also was du eben gesagt hast, also dass Frauen im Profisport oder im Profifußball vor ein paar Jahren noch nebenbei arbeiten mussten, ist ja schon eine Bezeichnung. Also wenn du sagst, ja, ich bin Bäckerin und mache nebenbei noch Spiele in der Bundesliga, ist ja, finde ich, eben eine sehr, sehr große Bezeichnung, wie viel Wert man den oder wie viel Wertschätzung man den Frauen im Fußball entgegenbringt. Man sieht da ja jetzt gerade einen Wandel, was ja auch wirklich ein sehr guter Schritt ist. Und ich finde den Punkt mit diesem Boni, das wäre, finde ich, ein sehr guter Ansatz, weil natürlich der Frauenfußball wird nicht so viel einbringen erstmal wie der Männerfußball. Das ist, sieht man an den ZuschauerInnenzahlen und sowas. Aber eben, warum sollten Frauen weniger verdienen, wenn sie das gleiche oder vielleicht sogar bessere Ziele erreichen wie die Männer oder als die Männer? Finde ich einen guten Punkt. Aber natürlich auch nochmal dieses, also darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, aber du hast ja die Entwicklung mitbekommen, die habe ich ja gar nicht so mitbekommen. Ich bin ja quasi damit aufgewachsen, dass Frauen auch Fußball spielen durften und sowas. Aber dass man nochmal irgendwie sich trotzdem nochmal vor Augen hält, wie weit man schon gekommen ist und das auch vielleicht als Motivation nimmt, zu sagen, ja, okay, wir können ja noch viel weiterkommen. Also der Frauenfußball, den gibt es erst seit so ein bisschen mehr als 50 Jahren. Die erste Bundesliga für die Frauen, die auch von dem DFB unterstützt wurde, gab es ja erst 1990. Das sind ja knapp 30 Jahre her. Das ist ja eigentlich nichts, wenn man so will. Deswegen finde ich, daran liegt sehr viel Hoffnung, dass es doch noch besser wird und man sieht ja einen Anstieg und dass man in die richtige Richtung einfach geht und man muss diesen Weg halt einfach weitergehen.
Ja, das finde ich auch, daran finde ich auch sowas gut, was wir jetzt hier gerade machen, dass man sich einfach mal auch rückbesinnt. Mhm. Ja? Und manchmal denke ich, dass ihr, die ihr viel jünger seid als ich, dass ihr so denkt, oder manche denken, ach, das ist ja alles normal. Ja, das ist nicht normal. Mhm. Das ist entwickelt worden und das haben Frauen entwickelt. Und dafür haben sie auch viel Schweiß und Herzblut reingetan. Und dann haben sie auch Befürworterinnen und aber auch Befürworter überzeugen können. Mhm. Und so ist eine Entwicklung zustande gekommen. Und mir ist es so wichtig zu begreifen, dass nichts gesetzt ist.
Ja.
Sondern also es gibt ganz viele Möglichkeiten der Rückschritte, gerade in allen Emanzipationsbewegungen ist, egal ob wir jetzt über Fußball reden oder auch in anderen, es gibt so viele Chancen, nenne ich es jetzt mal, bei der heutigen politischen Situation von Rückschritten. Das ist jetzt sehr zynisch gerade gewesen, aber ich glaube, ihr versteht das auch, wenn ich das so sage. Dass man sich immer wieder klar machen muss, wo sind eigentlich die Quellen dessen, wie was sich entwickelt hat.
Ja.
Damit ihr auch nicht einfach euch, ich nenne es mal jetzt, ausruht auf dem, wie es ist. Und denkt so, das ist alles normal. Also ich meine, für mich ist immer das allertollste Beispiel, seit wann ist Vergewaltigung in der Ehe Straftatbestand, ja?
Mhm.
Ja, es war erst Ende der 90er Jahre, ja. Ne? Ich meine, das muss man sich doch mal reintun.
Ist noch später als Fußball.
Ja. Genau. Aber nur um zu sagen, wie fragil sind manche Errungenschaften. Da, wo Geld verdient wird, wie wir jetzt, worüber wir reden, Frauenfußball, da wird ja auch in der Zwischenzeit Geld verdient. Da gibt es auch Etablierungen, die allein über die Geldströme funktionieren. Da, wo das weniger der Fall ist, sondern wo auch Opfer gebracht werden müssen und so, da ist es natürlich alles fragiler. Aber gerade deswegen finde ich es wichtig, den Blick aufs Geld und Sport auch zu lenken und zu gucken, was passiert da eigentlich in dieser Richtung.
Aber was du sagst, dass es nicht gesetzt ist, hat auch was Positives. Das heißt, wir müssen uns auch nicht festsetzen im Gedanken, sondern können auch sagen, können größer denken. Ich würde sagen, ich weiß, ich habe irgendwann mal diese Preisliste überflogen, was diese Banden, Sekundenwerbung, Einblendungen kosten im Stadion. Und da ist eigentlich einiges an Musik drin und ich würde mal sagen, auch die Zuschauenden beim Frauenfußball haben Portemonnaie und ne, also Kaufkraft. Und ich kann mir schon auch vorstellen, durch solche Sachen, vielleicht läuft es anders, vielleicht muss es anders. Gibt es dann andere Kundinnen und Kunden, Werbekunden? Aber ich glaube schon, dass da auch einiges möglich ist und dass durchaus Geld kommen kann dafür.
Das auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass das so passieren kann. Ja, ich glaube, wenn man erstmal so diese Plattform hat, die es halt braucht, um wodurch halt Werbung oder sowas auch halt erst wirksam wird, gibt es dann nochmal einen ganz anderen Stamm an Kundinnen und Kunden, die dann Interesse hätten.
Ja, real ist, auf Platz 11, wo die Frauen spielen, gibt es keine Werbung, außer die, die sowieso da hängt. Also da gibt es ja nicht diese sich verändernde Werbung. Ja. Der ist ja für sich auch eigentlich unattraktiv. Also da können ja wir haben ja relativ wenig Sitzplätze dort. Die sind voller wirklich als früher, deutlich voller als früher. Aber jetzt wird endlich mal, um mal sich klar zu machen, worüber reden wir hier eigentlich, jetzt werden endlich mal Umkleideräume ordentlich gebaut dort, ja. Also im Jahre 2024. Ich weiß, dass das aus einem internen Prozess bei Werder, also richtig als eine Forderung gekommen ist, was ich klasse finde. Ich will nicht sagen, über welchen Weg, weil das, glaube ich, wollen die dann nicht. Aber es ist intern gesagt worden, das geht so nicht mehr. Ja, das waren die letzten Schuppen da. Und das wird jetzt ja umgebaut alles. Ne? Das wird auch Werder machen und hat auch Pläne schon vorgelegt und so weiter. Also, aber dass das eigentlich so einen Druck braucht, dass man auf die Idee kommt, dass die Frauen auch mal ordentliche Umkleidemöglichkeiten kriegen. Das ist
so
eine
Basis, die man sich denkt.
Ist ja eigentlich ein Scherz. Jetzt, ich sehe immer eher das halbvolle Glas, da bin ich so als Typ. Gott sei Dank ist es jetzt so.
Mhm.
Es wird jetzt umgebaut und wir werden eine sehr viel bessere Bebauung dort haben, also in diesen vorhandenen Räumlichkeiten wird das ja alles gemacht, und aufgestockt und so weiter. Also, aber da wird im Grunde ja was passieren und es werden Frauen dann besser haben. Das ist auch gut so.
Ja.
Aber wir haben 2024.
Aber es ist eine Wertschätzung oder eine beginnende Wertschätzung oder eine fortgeführte Wertschätzung zu sagen, okay, es geht jetzt ein Stück weiter.
Und das musste, so wie ich rausgehört habe, nicht erst von außen kommen, sondern es kam von Werder intern. Das heißt, die haben selber auch nochmal drüber nachgedacht.
Ja.
Was finde ich nochmal ein bisschen mehr wert ist, als wenn von außen auf außen reagiert wird, glaube ich.
Ja. Was wünscht ihr euch noch für die Zukunft des Frauenfußballs in Bremen? Würde ich noch abschließend fragen. Wir können ja auch groß denken noch einmal und sagen, ich würde sagen, viel mehr Spiele im Stadion, im großen Stadion. Da würde ich auch regelmäßig hingehen. Da würde sogar ich eine Dauerkarte kaufen, auch wenn ich wahrscheinlich nicht die attraktivste Kundin sonst bin für so Sachen. Aber
was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin komplett sehr begeisterbar. Und ich finde, live Sport gucken ist ein ganz anderes Erlebnis.
Auf jeden Fall. Genau so. Mhm. Ich muss sagen, so habe ich auch angefangen, ehrlich gesagt. Also ich bin vor 2,5 Jahren nach Bremen gezogen. Und dann durch mein Umfeld, da gibt es große Werder-Fans. Und ich habe Fußball immer so ein bisschen boykottiert wegen der ganzen Geldmacherei und dem DFB und berechtigte Kritik, die es ja immer noch gibt. Aber dann haben die Frauen gegen Freiburg gespielt im Stadion und ich glaube, dass ich konnte leider nicht hin, ich musste arbeiten, aber das war sehr, sehr traurig. Aber das wäre ich habe mir eine Karte gekauft, weil ich nicht wusste, dass ich an dem Tag arbeiten musste und einfach zur Unterstützung. Und das wäre mein erstes Spiel gewesen und dann bin ich tatsächlich zu meinem ersten Fußballspiel für Werder Bremen auf Platz 11 gegangen und habe die bei den Frauen zugeguckt, weil es einfach auch viel zugänglicher ist, finde ich, und viel, also die Hemmschwelle bei mir war auch viel niedriger, weil ich als quasi Fußballleihe, die da angefangen hat, ist es viel attraktiver für mich, zum Platz 11 zu fahren und da nicht so diese Männer zu haben, die nur trinken und grölen und ein bisschen drüber sind. Ja, und deswegen, ich gucke immer noch lieber Frauenfußball als Männerfußball, muss ich sagen. Und deswegen hoffe ich natürlich auch sehr, dass die, und ich fände das super, wenn die viel öfter im Stadion natürlich spielen können und auch einfach für die Spielerin hoffe ich mir das auch, weil ich glaube, das ist so ein tolles Gefühl, vor zigtausend Menschen zu spielen und den Jubel zu bekommen und auch die Wertschätzung zu bekommen oder annähernd die gleiche Wertschätzung zu bekommen, wie die Männer halt bekommen. Und man muss ja sagen, dass die Frauen teilweise auch eine bessere Leistung hinlegen als die Männer. Deswegen finde ich, hast du vollkommen recht.
Ja, die Frauen sind in der ersten Bundesliga geblieben, während die Werder-Männer abgestiegen sind in die zweite. Das ist zwar jetzt Geschichte, aber trotzdem war es ja so eine ganze Saison.
Ganz genau.
Mhm. Naja, was ich mir wünsche, das ist so ein bisschen sicher dem geschuldet, was ich früher gemacht habe. Ich würde mir gerne mal die internen Strukturen von Werder angucken. Wie ist das Gehalt der Abteilungsleiterinnen Frauenfußball und das der vielen Abteilungsleiter in den Männerfußballbereichen? Welche Boni gibt es da, wenn es welche gibt? Sind die Trainersituationen? Also kriegt der Frauentrainer, was kriegt der Trainer der Männerbundesliga? Dann, ich würde diese Dinge mal alle transparent gerne haben. Ich würde gerne wissen, wie zum Beispiel, es gibt auch Torwarttrainer und es gibt also für diese vielen Funktionen, die auch die Spieler und Spielerinnen haben. Und die sind aber getrennt. Mhm. Und soweit ich das weiß, ist das alles getrennt. Und das frage ich mich manchmal, warum ist das eigentlich so? Also gibt es nicht eigentlich da viel mehr Synergiemöglichkeiten? Ich bin immer jemand, die gerne sagt, voneinander lernen. Mhm. Und Synergien, die auch die Wertigkeiten verändern. Also inwieweit ist die interne Struktur, das ist diese Frage von mir, inwieweit bildet die interne Struktur sowohl was Gehalt wie Ansehen, also was ja immer auch mit Positionen zu tun hat, und so weiter, und Möglichkeiten des Trainings, auf welchem Platz eigentlich, auf Kunststoff oder auf Rasen und all sowas. Das sind lauter Wertigkeitsattribute. Wie sind die zwischen den Frauen und den Männern bei Werder Bremen? Ich weiß das nur ganz begrenzt. Ich ahne nur, dass es da große Unterschiede gibt.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Es wäre ja eigentlich auch ganz interessant und einfacher, vielleicht manchmal zu vergleichen, als es im anderen Berufsleben sonst bei manchen Funktionen ist, wo du, wenn du es nicht gerade...
Ja. Wer hat einen Dienstwagen?
Wer hat einen Dienstwagen?
Ah, ja.
Wie groß ist der Schreibtisch?
Ja, all solche Geschichten. Ja.
Und wie groß ist der Dienstwagen?
Ja, all sowas, ja.
Gibt es denn in Deutschland noch, gibt es andere Vereine, die da vorneweg sind, noch im Frauenfußball, noch mehr, fortschrittlicher? Oder ist das eigentlich vielleicht auch eine Chance für uns hier in Bremen, dass wir total so Weiß man das? Man weiß es nicht. Ne?
Wir sind jetzt wir wissen, dass die etwas noch erfolgreicheren Vereine als Werder, die Werder-Frauen, dass die natürlich schon noch mal andere Gehälter zahlen. Und wenn die Lürsen, also ich bedauere es zutiefst, dass sie Werder Bremen verlässt. Ich liebe, wenn die spielt. Das ist einfach großartig. Und die Flanke von ihr in dem Spiel gegen Freiburg, die war legendär. Wo du ja nicht warst, leider bei dem Spiel, was du eben gesagt hast. Aber dass die nach Frankfurt geht, das ist, hat ganz viele Gründe mit Sicherheit. Man muss auch mal wechseln und muss anderes irgendwie schnuppern. Aber mit Sicherheit zahlt Frankfurt anders. Und mit Sicherheit zahlt Wolfsburg anders und mit Sicherheit zahlt Bayern anders. Mhm. Aber wie da die Unterschiede sind und ob die internen Strukturen dort weniger unterschiedlich, bös gesagt, weniger diskriminierend sind, weiß ich alles nicht.
Ja, ich kann auch nur, also ich denke, ich könnte mir einfach vorstellen, dass in den großen Vereinen auch mehr Ressourcen da sind, um halt auch den Frauenfußball zu unterstützen.
Also ganz sicher mehr Ressourcen, das ist ganz sicher. Genau. Also weil Werder, muss man schon sagen, ist ja eher ein armer Verein. Mhm. Also ich meine, wir reden hier trotzdem über Millionen, aber trotzdem ein armer Verein im Vergleich zu, ne? Das ist schon genau, so. Und genau. Die müssen anders rechnen.
Eben, genau. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da auch einfach dann auch mehr in den Frauenfußball gesteckt wird, weil sie vielleicht auch merken, dass sie ja da auch mehr, also in Anführungsstrichen, was rausbekommen. Da bin ich mir aber auch nicht ganz so sicher. Ich hoffe es einfach sehr.
Ich glaube da fest dran. Und bestimmt nächstes Jahr gibt es noch mehr Spiele im Stadion. Bestimmt schon nächstes Jahr, oder?
Ja, gerne. Ich gehe da auf jeden Fall hin.
Ja, ich auch. Wir sind mit der Redaktion zum Freiburg-Spiel tatsächlich. Ich habe rumgeschrieben. Wir waren eine kleine Gruppe.
Ach, toll. Ja, das nächste Mal bin ich auch ganz fest dabei.
Ja. Vielleicht fragen wir mal an. Vielleicht kriegen wir eine kleine Gruppenkarte.
Ich hoffe.
Ja, dann danke ich euch für das Gespräch. Endlich mal Sport im Podcast.
Gerne.
Finde ich gut. Ja, schön hier zu sein. Ja.
Bis zum nächsten Mal im Stadion oder Platz 11
am
oder
wo auch noch immer.
Oh, ja. Und viel Erfolg den Frauenseiten auch weiterhin. Auch ein solches Projekt.
Ja. Ja.
Was mal ein Projekt war, was heute ja würde ich nie wieder als Projekt nur nennen, ne? Sondern es ist ja, hat sich etabliert.
Dankeschön.
Das war von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z wird gefördert vom Senator für Kultur der Freien Hansestadt Bremen. Es ist ein Podcast vom Verein Frauen lernen gemeinsam und den Frauenseiten Bremen. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen. Mit besonderem Dank an Paula, René, Lilly, Ling, Laura, Hanna, Jule, Salam, Sophie, Luisa, Andrea, Nina, Irene, Mara und Jana. Redaktion aktuelle Folge Maler Jürgens und Renate Strümpel. Musik Imke Bolz. Artwork Luise Hahn mit besonderem Dank an Pia Brandt. Social Media, die Frauenseiten Social Media Unit. Schnitt Paula Busemann. Produktion Renate Strümpel. Mastering Jana Fischer. Ihr habt Fragen, Vorschläge oder wollt euch einbringen? Schreibt eine Mail an frauenseiten@bremen.de.
Bis dann!